Ja, so liebe Freundinnen und Freunde, manchmal stellen wir uns gewisse Fragen, wo es nicht eindeutig ist, wo im Chumash wir diese Frage behandeln sollen. Es sind solche Fragen, die vielleicht nicht zwingend gestellt werden müssen, aber wo es interessant ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und so eine Frage fand ich heute im Ramban. Also, statt zu zögern, schlage ich vor, ohne zu zögern, dass wir uns mit dem Ramban auseinandersetzen. Das hier ist von Sefaria. Und mir ist aufgefallen, dass auf Sefaria es eine englische Übersetzung von Ramban gibt. Hineni mevi machar abe. Der Ramban macht seinen Kommentar zum vierten Vers des 10. Kapitels, wo Gott dem Mosche sagt, dass jetzt eine neue Plage kommt, nämlich die der Heuschrecke. Amru ha-Mefarshim, die Kommentare sagen, Shehayu yamim rabim bein makat ha-barad le-makat viele Tage zwischen der Makka von Barad, Hagel, letzte Woche, le-makat zur Plage der Heuschrecke. Woher entnehmen Sie das? Weil es stand, Hatzomeach lachem min hasadeh. Im nächsten Vers steht, ja, die Heuschrecke werden alles essen, das gewachsen ist auf dem Feld. Naja, wenn der Hagel alles zerstört hat, dann muss es Zeit vorbeigehen, bis die Dinge wieder wachsen. Das ist eine Erklärung. Ramban sagt uns nicht, wer das so gesagt hat. Ja? Die Übersetzung sagt uns auch nicht. Und ich werde jetzt nicht versuchen zu zeigen, wer das ist. Vielleicht haben einige hier im Shiur eine Ahnung, wer das sein könnte. Das ist sehr schön. Das heißt, wir gewöhnen uns an einem Stil. Wir wissen, wer könnte sowas sagen. Wir wollen uns jetzt mit Ramban auseinandersetzen. Also wir akzeptieren, dass es einen Kommentator gibt, der vorgeschlagen hat, dass viel Zeit zwischen diesen zwei Plagen vorbei ist. Ich möchte da einen Kontrast entstehen lassen mit Rashi, auch in der Parascha dieser Woche, allerdings an einer anderen Stelle. Deshalb sage ich das mal auswendig, wo Rashi sagt, dass die Plagen generell alle sehr programmatisch waren. Jeweils tat Moshe 3 Wochen lang den Pharao vorwarnen. Und als er dann trotzdem nicht gehorcht hat, dann kam die Plage und wütete während einer Woche. Nach Ablauf der einer Woche war die Plage vorbei. Das ist die Art, wie Rashi das versteht. Das heißt, wir haben 10 Plagen. Das hat 9 Monate gedauert und dann gab es die 10. Plage. Und ob jetzt für die 10. Plage auch wieder mal 3 Wochen Vorwarnung vorhanden war oder nicht, das ist jetzt eine Nebenfrage. Man kann sich auch damit auseinandersetzen. Warum sage ich das? Weil in der Parascha dieser Woche es auch deutlich ist, dass die Zeit, alles, die ganze der Aufschwung zur 10. Plage anders war als der aller anderen Plagen. Also ich lasse das mal offen, ob die Makot jetzt 9 oder 10 Monaten in Anspruch genommen haben. Aber das ist eigentlich, wie Rashi sich das vorgestellt hat. Ramban bringt einen Kommentator, der sieht, dass die Unterbrechungen zwischen den Plagen nicht gleichmäßig waren, sondern je nach, was man brauchte. In diesem Fall, damit die Heuschrecke was zu fressen haben, damit sie nochmals niedergeschlagen werden, muss es erstens gewachsen sein. So ein Kommentator, der von Ramban zitiert wird. Dann sagt Ramban, Ve al da'ati, nach meiner Meinung, lo ayu yamim rabim benehem, ist nicht so viel Zeit dazwischen vorbei, sondern genau umgekehrt, rak ma'at, wenig Zeit ist vorbei. Wieso? Ki beyadua, was bekannt ist shelo nimshach din ha'mitzrim yoter mishana. Die ganze Geschichte des Richtens der Ägypter nahm insgesamt weniger als ein Jahr in Anspruch. Das heißt, als Moschee die Anführer der Kinder Israels versammelt hat und gesagt, verkündete, Gott unserer Vorväter hat mich geschickt, euch zu sagen, dass ihr jetzt befreit wird von diesem Moment bis dem Moment, dass sie aus Ägypten abgeschoben wurden, weil die Ägypter so Todesangst hatten, ist insgesamt maximum 12 Monaten vorbei. Wieso? Kimishno Moshe Rabbeinu Ivadase, das kann man verstehen vom Alter von Moshe Rabbeinu. Kumoshe Shaninu Masechet Eduyot, das wird auch in der Mishnah im Traktat Eduyot ausgelegt. Mishpat HaMitzrim beMitzrayim, das Richten und Bestrafen der Ägypter in Ägypten, Shneim Asar Chodesh, 12 Monate. Was meint er mit dem Alter? Moshe war am Anfang der ganzen Geschichte 80 und am Ende der ganzen Geschichte war er 80. Ja, das heißt, dass das alles im gleichen Jahr geschehen ist. Achtung, das ist ein bisschen sehr, sehr interessant. Es gibt eine weit verbreitete Tradition, dass Moshe Rabbeinu im Adar geboren ist. Und wenn er 80 zur Zeit des Exodus war, dann war er 3 Monate früher schon mal ein Jahr jünger. Das heißt, was sicher ist, ist, das Alter der Menschen wird hier nicht zwingend ab dem Geburtstag gezählt. Ja? Das heißt, wir sind es gewohnt, wir haben alle ein Geburtsdatum. Und wenn dieses Datum sich jährt, dann werden wir alle ein Jahr jünger. Ja, jünger. Aber das war nicht immer so. Die Menschen haben nicht immer mit dem Datum Rechnung gehalten. Und man zählt einfach auf eine ungenauere Art und Weise. Und so muss man jetzt das Alter von Moshe Rabbeinu auch verstehen. Ja, das ist eine sehr interessante Bemerkung von Ramban. Wenn Moshe Rabbeinu in Parshat Shmot 80 ist und er ist 80, als er aus Ägypten herauszieht, dann es kann ja nicht sein, dass die 10 Plagen sich über 6 Wochen abgespielt haben. Und deshalb muss man sagen, dass man halt ein bisschen anders zählt. Aber insgesamt muss das eine Periode von weniger als 12 Monaten gewesen sein. Also erstens sagt Ramban, so viel Zeit kann ja nicht vorbei sein, dass wir in einem anderen Jahr sind. Das geht ja gar nicht. Dann sagt er, Vechen Amar, noch steht in einem Vers, Yeter apleta hanisheret lachem min habarad. Wir haben den 10. Kapitel. Vayomer Hashem el Moshe, der Ewige sprach zu Moshe, ja, und sagte, Boel Paro, komm zu Paro, kenich badetiet libon, ich habe verstockt sein Herz und das Herz seiner Diener, damit ich tue diese meine Zeichen an ihnen. Und damit du erzählest deinen Kindern und Kindeskindern, wie ich mich wundertätig bewiesen an den Ägyptern und meine Zeichen, die ich getan unter ihnen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, so sagt Gott. Und dann kommen wir schon Aaron dem Pharao und sagen, also spricht der Herr, der Gott Allmächtige, der Hebräer, wie lange noch wirst du dich weigern, dich zu demütigen vor mich? Entlasse mein Volk, dass sie mir dienen. Denn wenn du dich weigerst, so bringe ich morgen Heuschrecken. Und sie werden verhüllen den Lichtschein der Erde, dass man nicht vermag, die Erde zu sehen, und wegfressen den verschonten Rest, der euch übergeblieben von dem Hagel. Aha! Sagt Ramban, ja, es steht hier, sie werden fressen alle Bäume, die euch aufgesprossen sind auf dem Felde. Das heißt, die Bäume sind nach diesem Kommentar erst nach dem Hagelschlag entstanden. Da könnten mehrere Jahre vorbei gewesen sein. Sagen wir mal, nein, die müssen wegfressen, was noch verschont war, was übrig geblieben, das bisschen, das noch übrig geblieben war, das werden die Heuschrecke essen. Und deshalb ist Ramban mit dieser anderen Erklärung nicht einverstanden. Also tolle Frage, wie lange dauerte jetzt die Zeit der Plagen? Mehrere Jahre oder lediglich weniger als ein Jahr? Ramban hier ist der Meinung Rashis, aber ohne so programmatisch zu sein, ohne zu sagen, jeder Monat eine andere Plage, sagt er, als wenn man den Vers genau liest, dann sehen wir hier Jetera Pletani Shetachemina Barad, was übrig geblieben ist, ja, verschont vom Hagel. Weiterhin heißt es im 12. Vers, den haben wir noch nicht gesehen, wiederum heißt es, die haben gegessen, Asherish Ira Barad, was der Hagel übrig gelassen hat. Warum, sagt Ramban, ki haita hashana haribatzma, es war im gleichen Jahr. Also es gab keine mehrere Jahre dazwischen. Imken, in diesem Fall, aya barad bechodesh adar, beshanai, der Hagel war im Adar-Monat. Lo mikodem lechen, nicht früher. Warum? Weil beim Hagel heißt es, ki asora aviv achitafela, die Gerste wurde vom Hagel getroffen, die Weizen sind verschont worden. Warum sind sie verschont worden? Weil sie noch jünger waren, weil die Weizen in Israel und in der Region dort ein bisschen später als die Gerste wächst. Und deshalb sagt er, wann ist das so, dass die Gerste schon groß, die Weizen aber kaum gewachsen sind? Wir sprechen jetzt nicht von Österreich, wo das Ganze viel später stattfindet, sondern wir sprechen von Israel. Die Antwort ist in Adar. Und weil die Chital, Sora ist ein, sagen wir mal, Frühlingsgetreide, ein frühes Getreide. Und das ist Gerste. Und Weizen ist ein spätes Getreide. Deshalb, es wird sie nicht schädigen, im Yaker Barad, wenn der Hagel schlägt, was schon gewachsen ist, weil er noch ganz, ganz zart und weich ist. Und noch sehr flexibel, kann sich noch heilen. Und dann sagt er noch, in Adar war dein Loparcha hagefen, wo in der Zuha ilanot. Der Weinstock hat noch nicht geblüht. Die Bäume, die Obstbäume haben noch nicht geblüht. Das ist sehr interessant, was Ramban hier gemacht hat. Er will sagen, wir sind noch früh in der Saison, das Obst war nicht betroffen. Aber wie sagt er das? Er nützt eigentlich die poetische Sprache eines Verses im Hohelied. Lo parcha hagefen, parcha hagefen, hinezu arimonim heißt es dort. Der Weinstock hat geblüht, ja, und die Blüten kommen raus von den Granatäpfeln. Und Herr sagt hier, lo parcha hagefen, velo hinezu hailanot. Es ist eben nicht geschehen, weil wir noch früher in der Saison sind. Und deshalb, Amara Katuf sagt der Vers, das ist jetzt letzte Woche, beim Hagelschlag, dass alle Bäume des Feldes zerbrochen wurden. Was heißt das? Was ist zerbrochen worden? Nicht die ganz grobe Äste, die so stark sind, sondern Kishavara Nafim Vaperot. Ja? Es sind die zartere Zweigen, die abgebrochen sind. Wie er auf Englisch das übersetzt, ja. It broke the branches and boughs. Ja, also es geht um diese zarte Zweigen und Ausläufer. Wie sagt man das auf Deutsch? Wie die Weinstöcke sich entwickeln?
Triebe.
Triebe.
Triebe. Ja. Das sind die Dinge, die dann geschädigt wurden. Wacherechen, weiter sagt Ramban. Nachher. Bechodesh Yamim, ein Monat später, Ben Nisan, im Monat Nisan, Zamcha Achita Vakusemet, dann war die Weizen, die waren dann groß. Vehia Pletanishet Lahemina Barat, das ist dann, was übrig geblieben ist vom Hagel, nämlich Weizen und Kusemet, das ist so ein Roggen, ja, die sind später gewachsen. Und dann wird Chilu Aizim Lo Ziperach, die Bäume haben angefangen, Blüten zu produzieren, war Nizanim Niru, man sah eben diese Blüten, Blüten kamen raus und das ist dann der Moment, wenn die Heuschrecke kommen. Vesetam Hatzomeach, was bedeutet das Hatzomeach? Nicht, dass mittlerweile ein paar Jahre vorbei sind und die Bäume gewachsen sind, sondern Hatzomeach heißt hier, dass in diesem Monat von Adar bis Nisan eine Menge gewachsen ist. Kibarbe, die Heuschrecke sind gekommen, Vachal Pirchehem, hat die Blumen gegessen. Wie schrit der Kohl, hat alles zerstört, das Schaloi Schirle im Perach, weil die Heuschrecke haben weder Blume noch Blüte hinterlassen, also noch die Knospen hinterlassen. Uvachodesh, also Azmon Negalu, in diesem Monat sind sie dann erlöst worden. Vakatuf Shamar, Vetkol Priya Etz, was heißt dann, dass alle, alles Obst aufgefressen wurden. Das Obst ist nicht Obst, das schon reif ist, sondern Yomar al Hanetz, ja, Shiasepri. Wenn die Blume befruchtet ist, dann formt sie schon dann, was später sich entwickeln wird, zu Frucht, und das haben die aufgefressen. Gut. Und ich möchte jetzt mal Ramban mit Rashi kurz vergleichen, weil ich finde das faszinierend. Für Rashi haben wir etwas Programmatisches. Jede Makka hat den eigenen Monat. Sagen wir mal, dass zwischen Choshech und Makat Bechorot, ja, zwischen Dunkelheit und das Schlagen jeder der Erstgeborene, weniger Zeit vorbei ist, weil eben keine Vorwarnzeit war. Man sieht das im Text des Chumash. Als Moschee über Dunkelheit gesprochen hat, hat der Pharao sie mehr oder weniger aufgefordert, nie mehr zurückzukommen. Und sagen sie: Stimmt, stimmt, wir kommen nie mehr zurück. Du wirst uns aufsuchen. Ja, sie sprechen dann plötzlich mit sehr viel Selbstsicherheit gegen den Pharao. Und dann sagen sie, was sein wird mit Makat Bechorot. Das Ganze findet also vermutlich in den 10 Tagen vor oder 2 Wochen Maximum vor dem Auszug aus Ägypten statt. Aber alle anderen Makkot brauchen ja jeweils einen Monat. Also die Makka von Dunkelheit braucht einen Monat, eine Vorwarnung. Das heißt für Rashi, dass Makat Choshech die Hälfte von Nisan und die Hälfte von Adar in Anspruch genommen hat. Und die Makka davor, Heuschrecke, Arbe, hat die Hälfte von Adar und die Hälfte von Schwat in Anspruch genommen. Und das heißt, dass Barat für Rashi die Hälfte von Schwat und die Hälfte von Tevet in Anspruch nimmt. Und hier ist das Problem. Wir haben gerade Rosh Chodesh Schwat gehabt. Gerade ist der Monat Tevet zu Ende und der Monat Schwat hat angefangen. Das heißt, das war jetzt die Zeit des Hagels für Rashi. Und ich weiß, Österreich ist nicht Ägypten. Aber wir können ja mal schauen, ob jetzt in Ägypten die Gerste bereit wächst, damit es vom Hagel getroffen werden kann. Rashi macht sich da keine Sorgen, Ramban ja. Und deshalb ist, auch wenn Ramban grundsätzlich mit Rashi einverstanden ist, dass insgesamt die 10 Plagen Maximum ein Jahr in Anspruch genommen haben, er mit dieser programmatischen Einteilung der Zeit von Rashi nicht einverstanden ist, weil eben Ramban sich Sorgen um solchen Arten Kleinigkeiten macht. Ah, in der Tora werden die Pflanzen beschrieben, wie sie gedeihen. Und das gibt uns natürlich einen Hinweis, wann das stattgefunden hat. Und eigentlich, was wir hier haben, ist ein sehr schöner Beispiel des Unterschiedes, wie Rashi und Ramban, das haben wir in der Vergangenheit schon thematisiert, wie Rashi und Ramban den Begriff Pschat anders verstehen. Das Pschat, normalerweise, ja, das haben wir schon gesagt am Anfang der Schulreihe, Pschat heißt: Das ist meine Art, wie den Text zu verstehen. Und Drasch ist deine Art. Ja, wenn wir nicht einverstanden sind, ist Drasch, das ist so, das ist ja ungenau. Genau ist das, ich lehre. Was der andere lehrt, ist immer das Ungenaue. Ja? Aber alle Witze beiseite, ist der Begriff Pschat heißt, zu versuchen, den Text so zu interpretieren, wie, sagen wir mal, wie er gemeint ist. Wie er auf dem ersten Blick zu verstehen ist. Ohne zu versuchen. Natürlich, irgendwann wollen wir auch zusätzliche Dinge in dem Text finden. Aber ohne diesen Versuch zu machen, um Dinge, die sehr weit vom Text sind, darin zu suchen. Das ist Pschat. Aber das sagt uns noch nicht sehr viel. Weil wir die Frage stellen müssen: Was sind die Quellen von Pschat? Was entscheidet, ob etwas ja oder nicht Pschat ist? Für Rashi ist das Entscheidende der Text selbst. Es geht ja darum, dass wir den Text lesen. Was bedeutet der Text? Was ist die Bedeutung der Wörter? Wie hängen sie zusammen? Das sind die Fragen, die Rashi sich stellt. Ramban bringt eine zusätzliche Quelle von Pschat, nämlich die menschliche Erfahrung, die Welt rund um uns. Deshalb, für Rashi gibt es gar keine Frage, ja, ob jetzt wegen der Beschreibung des Hagels, die Makka von Hagel in Adar statt in Tevet Schwat sein musste. Das ist für Rashi eigentlich egal. Stimmt nicht. Es ist für Rashi nicht egal. Es ist für Rashi in seinem Kommentar egal. Was meine ich damit? Rashi hat ein Projekt gehabt. Er hat mit seinem Kommentar etwas Bestimmtes machen wollen. Das hat er auch so getan. Und die Ziele dieses Kommentars schließen nicht ein, dass man sich mit solchen Kleinigkeiten wie landwirtschaftlichen Umständen auseinandersetzt. Er setzt sich mit dem Text auseinander. Eigentlich ist der Versuch, ich würde mal vorschlagen, und ich bin nicht der Erste, der das tut, dass der Versuch von Rashi ist, um eine Auswahl von Midrashim, die textnahe sind, die pschatnahe sind, zusammen mit einer sprachlichen Analyse des Textes zusammenzubringen, damit man den Text als Text so gut möglich versteht. Ramban baut auf Rashi. Er hat diesen Luxus. Rashi hat schon seine Arbeit gemacht. Und deshalb kann Ramban eine zusätzliche Sache tun. Rashi ist eine Goldmine. Man kann in Rashi sehr, sehr viel für den Zusammenhang des Textes sehen, das man vielleicht auf dem ersten Blick in Rashi gar nicht sieht. Ja? Auch in Rashi, also nicht nur, wenn man den Text des Chumash liest, gibt es den Begriff Pshat und Rashi, sondern was ist Pshat eigentlich? Sondern auch wenn man jeden Text liest, kann man sich die Frage stellen, was bedeutet das, der Text eigentlich? Das ist so, wie Sie besuchen ein Museum. Und da gibt es einen Kunstkritiker, der als Reiseführer, als Museumführer tätig ist. Und er erzählt irgendetwas über ein Gemälde, das sehr weit führt, über die Bedeutung eines Gemäldes. Und dann, ich weiß nicht, wie es mit Ihnen ist, ich glaube, viele Menschen stellen sich dann die Frage, ist das, was der Künstler sich vorhatte, ist das, was er dachte, oder ist das, was dieser herrliche Museumführer jetzt sich eingebildet hat? Das Einbilden ist nicht schlecht. Ich meine, es ist ja nicht verboten, um ein Gemälde anzuschauen, zu sagen, ich merke hier gewisse Ideen, auch wenn diese Ideen vielleicht nicht gewollt sind. Das ist nicht verboten. Es ist auch nicht falsch. Es kommt darauf an, was ich tun will. Wenn ich mich mit der Frage auseinandersetze, was der Künstler dachte, dann habe ich eine Antwort. Und wenn ich die andere Frage stelle, was für Bedeutung diese Skulptur gut hat, dann kann es ja sein, dass ich eine ganz andere Antwort gebe. Das heißt, jeder Text, jede Sache, die ich interpretieren kann, kann ich auf verschiedenen Ebenen interpretieren. Und das Gleiche ist auch mit Rashi. Und bei Rashi auch kann man auf den ersten Blick glauben, man hat verstanden, was er will. Und dann schaut man genau und entdeckt, vielleicht hat der Künstler doch daran gedacht. Und vielleicht hat Rashi auch mehr gedacht. Und Rashi sagt uns sehr viel über den Text. Ramban hat dieses Luxus, er kann darauf bauen. Und Ramban kommt deshalb und bringt auch die menschliche Erfahrung hinein, die Erfahrung der Welt. Die Saisonen, landwirtschaftliche Gegebenheiten, Geografie, all diesen Dingen sind der Ramban sehr, sehr wichtig. Vielleicht in vielen Monaten sehen wir, wo Ramban, also am Ende des Jahres, wenn wir das so weit führen, dann haben wir kurz vor Sukkot einen Shiur. Ja, ich weiß, ich habe den Kalender noch nicht angeschaut, ob sich das zeitlich ausgehen wird. Haben wir kurz vor Sukkot einen Shiur, wo wir den Nachtrag des Rambans lesen werden. Dort sagt Ramban, dass er ein Kommentar von sich revidieren möchte. Zwei Kommentare. Warum? Weil er mittlerweile nach Israel umgesiedelt ist und er lernt, er sieht, wie die Welt aussieht, wie Israel aussieht. Und es ist anders, als er sich vorgestellt hat. Und er möchte einige Dinge korrigieren. Das ist Ramban. Er versucht eben diese Dinge einfließen zu lassen. Interessant ist, wo er zuerst auf Basis von fehlenden Informationen mit Rashi glaubte, Beweise gegen Rashi zu haben und manchmal Rashi doch recht hat. Das ist dann super interessant. Aber da müssen wir noch einige Monate warten. Ich hoffe, ich mache Sie neugierig, damit Sie alle bleiben und noch andere Freunde einladen, damit wir diese ganze Reise ein ganzes Jahr durchhalten. Jetzt bleiben wir aber bei unserer Bemerkung, dass Ramban hier eben die Natur als Quelle hat einfließen lassen. Und das heißt auch nach Ramban, dass die Zeit zwischen den Makot ungleich war. Ja, der Übergang von Arbe, Choshech, Makat Bechorot musste, drei Makot mussten in 2 Wochen, maximum 3 Wochen geschehen sein. Und kurz davor, ein Monat früher, gab es, sorry, das war ein Monat, gab es den Hagel. Und das heißt, dass die Plagen davor vielleicht nicht immer so nah einander waren, sondern es mehr Zeit dazwischen gab. Also, bezüglich der Totalzeit der Plagen ist Ramban mit Rashi einverstanden. Bezüglich der Zeit, die jede einzelne Plage in Anspruch genommen hat, ist Ramban damit nicht einverstanden. So, vor, dass wir noch etwas anderes von Ramban sehen, habe ich die kleine Frage, gibt es Bemerkungen, gibt es Fragen? Keine Fragen, keine Bemerkungen. Sie wollen noch lernen. Gut, machen wir weiter. Wir sind jetzt ein Vers weiter, zwei Verse weiter. Sechster Vers des 10. Kapitels. Mosche hat mit dem Pharao gesprochen und nachher wendet er sich ab und geht. Also ich zeige mal hier im Chumash. Er erzählt, was geschehen ist. Die Heuschrecke werden deine Häuser und die Häuser all deiner Diener füllen. Es werden überall eindringen. Und die Häuser aller Ägypter, die sowas, das eure Vorfahren und die Vorfahren, eure Vorfahren noch nie gesehen haben. Vom Tag, als sie auf Erden waren, bis zum heutigen Tag, nie gab es so eine Heuschreckplage. Und dann Vayifen, Vayetzeh im Er wandte sich und ging weg vom Pharao. Das ist jetzt interessant, dass wir eben diesen Zusatz haben. Ist das jetzt so wichtig? Was bedeutet das? Er hat den Pharao vorgewarnt, ja, und dann, ja, dann war er weg. Oder vielleicht war jetzt Vayetzeh im Pharao. Das Wort Vayifen ist auch so ein bisschen, es ist sehr dramatisch dargestellt. Er wendet sich und geht weg. Dann schauen wir mal hier. Warum? Sagt Ramban. Als der Hagel gefallen ist, hatten sie sehr, sehr Angst. Die erinnerten sich noch wohl vor einem Monat, was für Schrecken sie erlebt haben. Chashav Moshe, dachte sich Moshe, auch jetzt werden sie beängstigt sein. Sie werden beängstigt sein, dass wenn tatsächlich so eine Plage kommt, sie nachher vom Hunger umkommen werden. Ja? Im Yovdu, wenn was übrig bleibt, aufgefressen wird von den Heuschrecken, dann werden sie nichts mehr zu essen haben. Und das war, er wollte diesen Effekt durchdringen lassen. Ja? Er ging hinaus ohne Erlaubnis vom Pharao. Bisher war in den ersten paar Plagen war Mosche immer sehr, sehr deferenziell vor dem Pharao. Er gab ihm sehr viel Ehre. Natürlich, er kam im Namen Gottes. Dann sagte Mosche, das wird geschehen. Und bis wann tust du weigern, dich vor Gott zu demütigen und so weiter. Aber hier tut noch Mosche etwas drauf. Er geht plötzlich, er dreht sich um und geht raus aus dem Palast. Terem Shayanu, vor dass man sie ihn erwidern konnten. Hen Ola, vor dem, dass sie sagen können, ja oder nein. Warum? Was wollte Moshe? Moshe wollte, damit sich die Diener des Pharaos, der Pharao mit seinen Dienern sich beraten. Und Chashav dachte etwas ganz Korrektes. Kichenas, so ist es auch geschehen. Denn was geschieht im nächsten Vers? Im nächsten Vers sehen wir, und die Diener des Pharao sagten zu ihm, Ad matai Mokesh, wie lange wird das uns zum Unglück sein, zum Stolperstein? Shalach et anashim, sende fort diese Männer, Hashem, dass sie den Ewigen dienen, et Hashem Elokem, den Ewigen ihren Gott. Weißt du denn noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Das sehen wir doch, die hatten ein Gespräch. Wo ist Moshe in diesem Gespräch? Nirgends. Wie weiß ich, dass er nirgends war? Also weg. Warum war er weg? Weil später brachte man ihn zurück. Weil Yushav et Moshe vet Aaron. Man brachte Moshe und Aaron zu Pharao zurück. Also hier war Moshe nicht dabei. Moshe ist einfach weg, damit sie sich miteinander beraten. Und es ist gelungen. Das ist, was Ramban sagt. Ja, beim Ruhe der Pharao, sie sagten dem Pharao, weißt du ja nicht, dass Ägypten zugrunde geht. Jetzt geht Ramban einen Schritt weiter. Uwe die Rabotinen in den Worten unserer Weisen im Midrash Shemot Rabba, wird so ausgelegt. Ra'otan sheponim zeh laseh. Ja, sie sahen, dass sie sich zueinander wenden. Sie glauben, was Moshe gesagt hat. Und deshalb Yatzamisham ist er von dort rausgegangen, gegangen, der Midrash Rabba sagt genau das, was Ramban gesagt hat, nur noch etwas drüber. Der Midrash Rabba sagt, was war es? Die Idee, dass sie dann nicht nur sich miteinander beraten, sondern sie beraten, damit sie noch Tshuva machen sollen. Das heißt, im Midrash gibt Moshe bis dann noch immer nicht die Hoffnung auf, dass die Ägypter Tshuva machen werden und alles wird gut sein. Und jetzt sagt Ramban dazu, Vanachon be'enai, das Richtige in meinen Augen, Ramban glaubt, und das ist ein allgemeiner Zugang von Ramban zum Text, sagt er, hier steht's, aber es ist nicht nur hier geschehen. Bei jeder Plage, immer wenn Moshe gekommen ist, hat er sowas gespielt. Es ist nicht, dass Moshe plötzlich, ja, wie wir dachten, plötzlich angefangen hat, er wandte sich und ging weg. Sondern zu jeder Plage, jeweils, wenn er den Palast des Pharaos besucht hat, Matrebo hat ihn verwarnt, ging wieder weg. Das heißt, nicht wie wir gesagt haben, dass Moschee den Pharao so viel Ehre gab und immer wartete, bis der Pharao ihn losließ, sondern er ging frei hinein und hinaus und ließ immer so einen Cliffhanger. Er ließ so den Pharao warten, was wird er jetzt tun? Warum steht es hier? Warum wurde es hier erwähnt? Weil Moshe dann zurückgerufen wurde. Das hier ist sagen wir mal, eine klassische Idee von Ramban. Sehr häufig lesen wir im Chumash. Wir lesen im Chumash und wir spüren, da gibt es mehr zu sagen. Da muss noch etwas erzählt werden. Es gibt etwas mehr Informationen, aber ich finde es nicht. Und dann sucht man anderswo und man findet im Chumash später, dass etwas ergänzt wird. Warum wird die Geschichte später ein bisschen anders erzählt? Zum Beispiel gibt es die Geschichte im vierten Buch Moshe, im Abschnitt Schlach, die Geschichte der Kundschafter, der Meraglim. Wieso kam Moshe auf diese verrückte Idee, um Kundschafter zu schicken? Ja? Wenn wir nur den Abschnitt Shelach kennen im Buch Bamidbar, dann wissen wir, dass Moshe das getan hat, weil Gott ihn dazu beauftragte. Das heißt, Moshe schickte sie fort, Alpi Hashem. Nur steht nirgends im Chumash, dass Gott Moshe beauftragt hat, Kundschafter zu schicken. Da fehlt etwas. Und wenn wir dann den Abschnitt Dvarim im Buch Dvarim lesen, dann merken wir eine ganz andere Geschichte. Nämlich, die Stammesältesten kamen zu Moshe und sagten, wir wollen Kundschafter schicken. Und dann hat Moshe das getan. Jetzt haben wir einen Widerspruch zwischen zwei Geschichten. Wie lösen wir diesen Widerspruch? Dafür haben viele Kommentatoren sich damit auseinandergesetzt. Ich möchte jetzt nur sagen, was Ramban generell über solchen Dingen sagt. Ramban sagt generell, dass die Schrift nicht immer alles erzählt. Aber manchmal verlässt sich die Schrift darauf, dass an einem Ort etwas erzählt wird, damit wir daraus schließen, dass es auch im anderen Ort gilt. Und Ramban meint nicht nur, wenn es zwei Versionen der gleichen Geschichte gibt, sondern sogar ähnliche Geschichten. Wir können auch bei ähnlichen Geschichten davon lernen. Das heißt, für Ramban ist, wenn jetzt erzählt wird, dass Moschee sich auf eine bestimmte Art benommen hat, bedeutet das nicht zwingend, dass dieses Benehmen nur bei dieser Plage, bei der Vorwarnung dieser Plage vorhanden war, sondern Moshe tat das bei jeder Plage. Warum nicht? Das ist vernünftig. Er kommt im Namen Gottes. Er muss gar keine Angst haben vor dem Pharao. Und Taticha Elohim le Paro. Ich mache dich ich mach dich mächtig vor dem Pharao. Er kommt vor dem Pharao und er sagt, was er zu sagen hat, und er geht weg. Warum wird es aber hier erzählt? Erstens stellvertretend für alle Plagen. Zweitens, es wird ausgerechnet hier erzählt, nicht weil Moschee es nur hier gemacht hat, sondern weil nur hier Moschee zurückgerufen wurde. Das ist die Schlüssel für Ramban. Also für Ramban ist, wenn etwas nur an einem, er sagt, Divrei Torah, Ashirim, Anim bemakom echad, Ashirim bemakom acher. Sie sind arm an einem Ort und reich an einem anderen Ort. Das heißt, manchmal muss man suchen, wühlen, um die Information zu finden, aber sie steht im Text und sie ist auch anderswo gültig. Und so ergänzt ein Abschnitt den anderen. Und damit wir die Tora gut verstehen, müssen wir all diese Abschnitten zusammenbringen. Und hier sagt Ramban, was ist der Grund, dass ausgerechnet diese Plage stellvertretend ausgewählt wurde, um uns das zu lehren, dass die Reaktion des Pharaos einzigartig war. Das muss nicht so sein. Ich kann, nach der Logik des Rambans könnte man genauso sagen, dass auch die Reaktion von Moshe oder die Aktion von Moshe außergewöhnlich war. Aber Ramban will uns zeigen, es muss gar nicht so sein. Weiß Ramban mit Sicherheit, dass es nicht so war? Nein, Ramban weiß das nicht mit Sicherheit. Aber er macht einen vernünftigen Vorschlag. Er macht einen Ramban vernünftigeren Vorschlag. Also auf dieser Ebene nicht. Ich meine nicht meine vernünftigen Vorschläge, die von Ramban. Das sind so echt vernünftige Vorschläge. So, da haben wir zwei Rambans gesehen, beide etwas Außergewöhnliches. Hier diese Idee wie Geschichten einander ergänzen und wie das dann übertragbar ist auf anderen Teilen der gleichen Geschichte, der gleichen größeren Geschichte. Und hier diese tolle Frage, wie viel Zeit gab es zwischen den Plagen? Ich hoffe, Sie haben es alle genossen und ich nehme gerne jetzt Fragen oder Kommentare, Bemerkungen entgegen. Wie war's?
Spannend.
Danke. Danke. Okay. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.